centralizētais eksāmens vācu valodā. Optimālais mācības satura apguves līmenis.
Hallo, dies ist der Hörtest in Deutsch. Der Hörtest besteht aus drei Aufgaben. Jede Aufgabe hören Sie zweimal. Aufgabe 1. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dafür haben Sie eine Minute Zeit.
Archäologische Funde belegen, dass Gesellschaftsspiele bereits seit ca. 4500 Jahren gespielt werden. Das Spiel zieht sich durch alle Epochen der Menschheit hindurch und wird nicht umsonst als Kulturgut bezeichnet, auch wenn die offizielle Anerkennung durch die UNESCO noch auf sich warten lässt. Würfeln, mit Figuren auf Spielbrettern herumrücken, die Freude am klassischen Gesellschaftsspiel ist nicht verändert. Das klassische Gesellschaftsspiel ist so gefragt wie seit Jahren nicht mehr. Und das spiegelt sich auch in der heutigen Jahresbilanz der Ravensburger AG nieder, Deutschlands größtem Anbieter von Gesellschaftsspielen. 444 Millionen Euro Jahresumsatz meldet das Unternehmen. Davon entfällt der Löwenanteil auf klassische Gesellschaftsspiele und Kreativprodukte. Gefragt sind Dinge, die mit Würfeln und Figuren funktionieren, die man anfassen kann und die weit weg sind von der großen, weiten elektronischen digitalen Welt. Das liegt daran, dass Kinder Haptisches brauchen. Man möchte etwas anfassen. Beim Puzzle möchte man den Klick hören, wenn man das Puzzle ins Bild reindrückt. Dabei spielt aber noch ein zweiter Faktor mit. Krisenfrust verwandle sich in Spielelust. In Krisenzeiten ist es so, dass man und insbesondere die Familie, der Freundeskreis, wieder mehr zusammenrückt. Da rückt das Gesellschaftliche, das Soziale wieder in den Vordergrund. In Krisenjahren wie 2008, als es die Finanzkrise gab, ist die Nachfrage nach Gesellschaftsspielen gewachsen. Wir sehen dasselbe Phänomen heute wieder. Letztes Jahr war Spiel und Puzzle die am drittstärksten wachsende Kategorie in Europa. Dennoch gilt auch auf dem Spielemarkt, Stillstand ist Rückschritt. Deshalb sind die Verlage bemüht, rechtzeitig neue Trends aufzunehmen. Ein weiterer Trend ist in den sogenannten Hybridspielen schon zu erkennen. Hybride, das sind klassische haptische Spiele wie ein Brettspiel, das aber mit digitalen Elementen angereichert ist, um so das Spielerlebnis zu hören. Bei Ravensburger werden bereits mehr als 20% mit solchen Hybridprodukten gemacht. Das kann ein Trend der Zukunft sein.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit für die Aufgabe.
Archäologische Funde belegen, dass Gesellschaftsspiele bereits seit ca. 4500 Jahren gespielt werden. Das Spiel zieht sich durch alle Epochen der Menschheit hindurch und wird nicht umsonst als Kulturgut bezeichnet, auch wenn die offizielle Anerkennung durch die UNESCO noch auf sich warten lässt. Würfeln, mit Figuren auf Spielbrettern herumrücken, die Freude am klassischen Gesellschaftsspiel ist nicht verändert. Das klassische Gesellschaftsspiel ist so gefragt wie seit Jahren nicht mehr. Und das spiegelt sich auch in der heutigen Jahresbilanz der Ravensburger AG nieder, Deutschlands größtem Anbieter von Gesellschaftsspielen. 444 Millionen Euro Jahresumsatz meldet das Unternehmen. Davon entfällt der Löwenanteil auf klassische Gesellschaftsspiele und Kreativprodukte. Gefragt sind Dinge, die mit Würfeln und Figuren funktionieren, die man anfassen kann und die weit weg sind von der großen, weiten elektronischen digitalen Welt. Das liegt daran, dass Kinder Haptisches brauchen. Man möchte etwas anfassen. Beim Puzzle möchte man den Klick hören, wenn man das Puzzle ins Bild reindrückt. Dabei spielt aber noch ein zweiter Faktor mit. Krisenfrust verwandle sich in Spielelust. In Krisenzeiten ist es so, dass man und insbesondere die Familie, der Freundeskreis, wieder mehr zusammenrückt. Da rückt das Gesellschaftliche, das Soziale wieder in den Vordergrund. In Krisenjahren, wie 2008, als es die Finanzkrise gab, ist die Nachfrage nach Gesellschaftsspielen gewachsen. Wir sehen dasselbe Phänomen heute wieder. Letztes Jahr war Spiel und Puzzle die am drittstärksten wachsende Kategorie in Europa. Dennoch gilt auch auf dem Spielemarkt, Stillstand ist Rückschritt. Deshalb sind die Verlage bemüht, rechtzeitig neue Trends aufzunehmen. Ein weiterer Trend ist in den sogenannten Hybridspielen schon zu erkennen. Hybride, das sind klassische haptische Spiele wie ein Brettspiel, das aber mit digitalen Elementen angereichert ist, um so das Spielerlebnis zu hören. Bei Ravensburger werden bereits mehr als 20% mit solchen Hybridprodukten gemacht. Das kann ein Trend der Zukunft sein.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Aufgabe 2. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit.
Was zieht ihr am liebsten an, wenn ihr in die Schule geht? Jeans, Jogginghose, T-Shirt? Der Bundeselternrat, das sind Eltern von Kindern aller Schulformen in ganz Deutschland, hat jetzt vorgeschlagen, dass möglichst alle Schulen eine Kleiderordnung einführen. Unordentliche oder zerrissene Klamotten wären dann zum Beispiel verboten, so der Vorschlag. Außerdem ultra kurze oder aufreizende Kleidung, die sehr viel Haut zeigt. Wenn Schülerinnen und Schüler sich nicht an die Regeln halten, sollten die Schulen sie dann auch nach Hause schicken können, damit sie sich umziehen. Genau das ist im März Schülerinnen und Schülern in Wermelskirchen passiert. Sie waren zum Umziehen nach Hause geschickt worden, weil sie eine Jogginghose anhatten. In der Hausordnung der Schule steht drin, dass man keine Jogginghosen im Unterricht tragen darf, nur in der Turnhalle. Man wolle den Schülerinnen und Schülern beibringen, dass das Klassenzimmer nicht dasselbe ist wie zu Hause auf der Couch, hatte die Schule erklärt. Die Kinder sollten sich angemessen anziehen, um sich aufs spätere Leben vorzubereiten. Und das sei eben nicht immer nur bequem. Der Vorteil einer Schuluniform, also eines Outfits, das jeweils für alle Jungs und für alle Mädchen gleich ist, wäre der, dass alle gleich angezogen sind. Eine solche Uniform an allen deutschen Schulen einzuführen, hat der Bundeselternrat aber ganz deutlich nicht empfohlen. Durch das, was man anhat, kann man sich ausdrücken, hat zum Beispiel Franziska Kollmann von der Landesschülerinnenvertretung Nordrhein-Westfalen gesagt. Die Kleidung sei also Teil der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Aus genau diesem Grund lehnen auch viele Schulleiterinnen, Lehrer und Eltern eine verpflichtende Kleiderordnung eher ab. An einigen deutschen Privatschulen sind Schuluniformen zum Beispiel vorgeschrieben. Wenn die Schulen das in ihrer Hausordnung festlegen und die Eltern und Schüler dem zustimmen, müssen sie sich auch daran halten. Das Schulgesetz von Nordrhein-Westfalen erlaubt den Schulen grundsätzlich, verpflichtende Klamottenregeln einzuführen. Allerdings nur dann, wenn die Schülervertreter der Schule auch dafür sind. Viele Schulen lösen das Problem über Kleiderempfehlungen. Sie bitten zum Beispiel darum, keine schlabbrigen Jogginghosen oder bauchfreie Tops anzuziehen. Häufig klappt das gut und die allermeisten Schülerinnen und Schüler halten sich daran.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit für die Aufgabe.
Was zieht ihr am liebsten an, wenn ihr in die Schule geht? Jeans? Jogginghose? T-Shirt? Der Bundeselternrat, das sind Eltern von Kindern aller Schulformen in ganz Deutschland, hat jetzt vorgeschlagen, dass möglichst alle Schulen eine Kleiderordnung einführen. Unordentliche oder zerrissene Klamotten werden dann zum Beispiel verboten, so der Vorschlag. Außerdem ultra kurze oder aufreizende Kleidung, die sehr viel Haut zeigt. Wenn Schülerinnen und Schüler sich nicht an die Regeln halten, sollten die Schulen sie dann auch nach Hause schicken können, damit sie sich umziehen. Genau das ist im März Schülerinnen und Schülern in Wermelskirchen passiert. Sie waren zum Umziehen nach Hause geschickt worden, weil sie eine Jogginghose anhatten. In der Hausordnung der Schule steht drin, dass man keine Jogginghosen im Unterricht tragen darf, nur in der Turnhalle. Man wolle den Schülerinnen und Schülern beibringen, dass das Klassenzimmer nicht dasselbe ist wie zu Hause auf der Couch, hatte die Schule erklärt. Die Kinder sollten sich angemessen anziehen, um sich aufs spätere Leben vorzubereiten. Und das sei eben nicht immer nur bequem. Der Vorteil einer Schuluniform, also eines Outfits, das jeweils für alle Jungs und für alle Mädchen gleich ist, wäre der, dass alle gleich angezogen sind. Eine solche Uniform an allen deutschen Schulen einzuführen, hat der Bundeselternrat aber ganz deutlich nicht empfohlen. Durch das, was man anhat, kann man sich ausdrücken, hat zum Beispiel Franziska Kollmann von der Landesschülerinnenvertretung Nordrhein-Westfalen gesagt. Die Kleidung sei also Teil der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Aus genau diesem Grund lehnen auch viele Schulleiterinnen, Lehrer und Eltern eine verpflichtende Kleiderordnung eher ab. An einigen deutschen Privatschulen sind Schuluniformen zum Beispiel vorgeschrieben. Wenn die Schulen das in ihrer Hausordnung festlegen und die Eltern und Schüler dem zustimmen, müssen sie sich auch daran halten. Das Schulgesetz von Nordrhein-Westfalen erlaubt den Schulen grundsätzlich, verpflichtende Klamottenregeln einzuführen. Allerdings nur dann, wenn die Schülervertreter der Schule auch dafür sind. Viele Schulen lösen das Problem über Kleiderempfehlungen. Sie bitten zum Beispiel darum, keine schlabbrigen Jogginghosen oder bauchfreie Tops anzuziehen. Häufig klappt das gut und die allermeisten Schülerinnen und Schüler halten sich daran.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Aufgabe 3. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit.
Das Tagebuchschreiben als eine alte Kulturtechnik. Wer tut das? In welchem Lebensalter? Schreibt man besser mit dem Stift oder am Computer? Spontan oder bedacht? Darf man Tagebuchnotizen korrigieren? Wer sollte sie lesen? Und überhaupt, worin besteht der Unterschied zwischen einem Tagebuch und einem Blog? Alle Fragen an Olaf Georg Klein, den Autor und Coach aus Berlin.
Ich habe es schon oft bereut, dass ich keine Tagebuchschreiberin geworden bin. Habe es irgendwann als Kind schon aufgegeben und dann auch nie wieder angefangen. Immer mal zwischendurch gedacht, als Studentin, wenn man dann die berühmten Tagebücher liest, ja, wäre doch vielleicht auch schön, dein Leben ein bisschen festzuhalten.
Naja, es braucht ein gewisses Selbstwertgefühl, um überhaupt erst mal anzufangen. Und ich kann eigentlich nur Leute ermuntern, die auch schon mal geschrieben haben, sich einfach wieder ein Tagebuch zu nehmen und einfach mal loszuschreiben. Denn Tagebuchschreiben ist ja nicht sowas wie eine lästige Pflicht. Aber Tagebuchschreiben ist ein absolutes Reich der Freiheit. Sie können schreiben, was Sie wollen. Niemand zensiert, niemand kontrolliert. Sie können auch Tage aussetzen. Sie können auch einfach mal nur vor dem Tagebuch sitzen, ruhig werden. Und dann schreiben Sie rein, heute nichts geschrieben. Das ist ein berühmter Eintrag von Kafka.
Weil Sie den Namen Franz Kafka schon erwähnen, das ist ja ein interessanter Moment, diese Tagebücher von großen, bedeutenden Schriftstellern.
Ja, genau. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Autoren, die nie daran gedacht haben, dass ihr Tagebuch jemals veröffentlicht wird. Und die sind eigentlich viel spannender. In dem Moment, wenn ich dran denke, dass mein Tagebuch irgendwann veröffentlicht werden könnte, fange ich schon an zu fälschen. Wenn wir jetzt mal von Thomas Mann die Tagebücher sehen, ist ja sehr interessant, dass er seine frühen Tagebücher alle vernichtet hat. Nämlich genau die, die wirklich noch authentisch waren, als er noch nicht so berühmt war.
Werden jetzt mittlerweile Tagebücher eher im Netz geschrieben Wenn man so an die Blogs denkt, an Accounts in sozialen Medien, sind das neue, moderne Formen des Tagebuchs?
Nein, eher nicht. Das ist einfach immer eine gewisse Art von Marketing im weitesten Sinne. Man schreibt für ein Publikum und man versucht anderen ein bestimmtes Bild von sich zu vermitteln. Es geht darum, sich möglichst interessant darzustellen. Und da ist es ganz dicht zum Blog quasi, dass ich gut dastehe, dass ich mich präsentiere, dass ich vor anderen gut aussehe. Das kann interessant sein, gewisse Einblicke in eine fremde Lebenssituation geben. Aber das ist eben nicht das, was ich unter Tagebuchschreiben verstehe.
Was verstehen Sie unter einem authentischen Tagebuch?
Authentische Tagebücher haben eine ganz andere Tiefendimension, weil sie ungeschützt und nicht kalkulierend geschrieben werden, ohne den ständigen Seitenblick auf einen zukünftigen Leser. Erst dann sind sie wirklich radikal ehrlich. Und das ist hier wichtig. Einem authentischen Tagebuch fehlt das Ausgewogene und das Bedachte. Es ist wild oder widersprüchlich. Erst dann können Sie, wenn Sie dann später Ihr eigenes Tagebuch lesen, daraus wirklich Nutzen ziehen. Alles andere ist, wie gesagt, Reklame, Marketing und Selbstdarstellung.
Die Frage, die immer auftaucht, wenn es ums Tagebuchschreiben geht: Darf man das Tagebuch von anderen Menschen heimlich lesen?
Nein, auf gar keinen Fall. Das sollten Sie weder sich noch anderen antun. Es gibt dann riesige Missverständnisse darüber. Wenn man nämlich das Tagebuch von jemand anderem liest und dann auch heimlich liest, dann vermutet man ja, dass derjenige da das Wahrste des Wahren und seine eigentlichen Gedanken reingeschrieben hat. Aber trotzdem ist Tagebuchschreiben eine Momentaufnahme. Ich kann in einem Moment schreiben, boah, das geht mir völlig auf die Nerven. Und einen Tag später denke ich, ach, wie ging es mir gestern? Wenn jetzt nur der eine Teil gelesen wird, dann kriegt der andere natürlich eine völlig falsche Information. Und gleichzeitig ist es so, dass er nicht wirklich nachfragen kann, denn er hat einen Tabubruch begangen. Und zuzugeben, dass man heimlich ein Tagebuch gelesen hat, das ist eine Katastrophe.
Ist ein Tagebuch auch eine gute Form, die Zeit ein wenig anzuhalten? Hat das Tagebuchschreiben auch diese Funktion?
Ja, auf jeden Fall. Man beschreibt im Tagebuch wie in Zeitlupe etwas. Also eine bestimmte Situation, die vielleicht nur 10 Sekunden gedauert hat, die können Sie über eine ganze Seite ausdehnen. Und dann, wenn Sie am Ende des Jahres Ihr Tagebuch nochmal durchlesen, vielleicht an 1, 2 Tagen, dann geht das ganze Jahr nochmal an Ihnen vorbei. Sie können sich natürlich auch viel besser an Details erinnern, die andere längst vergessen haben.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit für die Aufgabe.
Das Tagebuchschreiben als eine alte Kulturtechnik. Wer tut das? In welchem Lebensalter? Schreibt man besser mit dem Stift oder am Computer? Spontan oder bedacht? Darf man Tagebuchnotizen korrigieren? Wer sollte sie lesen? Und überhaupt, worin besteht der Unterschied zwischen einem Tagebuch und einem Blog? Alle Fragen an Olaf Georg Klein, den Autor und Coach aus Berlin.
Ich habe es schon oft bereut, dass ich keine Tagebuchschreiberin geworden bin. Habe es irgendwann als Kind schon aufgegeben und dann auch nie wieder angefangen. Immer mal zwischendurch gedacht, als Studentin, wenn man dann die berühmten Tagebücher liest, ja, wäre doch vielleicht auch schön, dein Leben ein bisschen festzuhalten.
Naja, es braucht ein gewisses Selbstwertgefühl, um überhaupt erstmal anzufangen. Und ich kann eigentlich nur Leute ermuntern, die auch schon mal geschrieben haben, sich einfach wieder ein Tagebuch zu nehmen und einfach mal loszuschreiben. Denn Tagebuchschreiben ist ja nicht sowas wie eine lästige Pflicht. Aber Tagebuchschreiben ist ein absolutes Reich der Freiheit. Sie können schreiben, was Sie wollen. Niemand zensiert, niemand kontrolliert. Sie können auch Tage aussetzen. Sie können auch einfach mal nur vor dem Tagebuch sitzen, ruhig werden. Und dann schreiben Sie rein, heute nichts geschrieben. Das ist ein berühmter Eintrag von Kafka.
Weil Sie den Namen Franz Kafka schon erwähnen, das ist ja ein interessanter Moment, diese Tagebücher von großen, bedeutenden Schriftstellern.
Ja, genau. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Autoren, die nie daran gedacht haben, dass ihr Tagebuch jemals veröffentlicht wird. Und die sind eigentlich viel spannender. In dem Moment, wenn ich dran denke, dass mein Tagebuch irgendwann veröffentlicht werden könnte, fange ich schon an zu fälschen. Wenn wir jetzt mal von Thomas Mann die Tagebücher sehen, ist ja sehr interessant, dass er seine frühen Tagebücher alle vernichtet hat. Nämlich genau die, die wirklich noch authentisch waren, als er noch nicht so berühmt war.
Werden jetzt mittlerweile Tagebücher eher im Netz geschrieben? Wenn man so an die Blogs denkt, an Accounts in sozialen Medien, sind das neue, moderne Formen des Tagebuchs?
Nein, eher nicht. Das ist einfach immer eine gewisse Art von Marketing im weitesten Sinne. Man schreibt für ein Publikum und man versucht anderen ein bestimmtes Bild von sich zu vermitteln. Es geht darum, sich möglichst interessant darzustellen. Und da ist es ganz dicht zum Blog quasi, dass ich gut dastehe, dass ich mich präsentiere, dass ich vor anderen gut aussehe. Das kann interessant sein, gewisse Einblicke in eine fremde Lebenssituation geben. Aber das ist eben nicht das, was ich unter Tagebuchschreiben verstehe.
Was verstehen Sie unter einem authentischen Tagebuch?
Authentische Tagebücher haben eine ganz andere Tiefendimension, weil sie ungeschützt und nicht kalkulierend geschrieben werden, ohne den ständigen Seitenblick auf einen zukünftigen Leser. Erst dann sind sie wirklich radikal ehrlich. Und das ist hier wichtig. Einem authentischen Tagebuch fehlt das Ausgewogene und das Bedachte. Es ist wild oder widersprüchlich. Erst dann können Sie, wenn Sie dann später Ihr eigenes Tagebuch lesen, daraus wirklich Nutzen ziehen. Alles andere ist, wie gesagt, Reklame, Marketing und Selbstdarstellung.
Die Frage, die immer auftaucht, wenn es ums Tagebuchschreiben geht: Darf man das Tagebuch von anderen Menschen heimlich lesen?
Nein, auf gar keinen Fall. Das sollten Sie weder sich noch anderen antun. Es gibt dann riesige Missverständnisse darüber. Wenn man nämlich das Tagebuch von jemand anderem liest und dann noch heimlich liest, dann vermutet man ja, dass derjenige da das Wahrste des Wahren und seine eigentlichen Gedanken reingeschrieben hat. Aber trotzdem ist Tagebuchschreiben eine Momentaufnahme. Ich kann in einem Moment schreiben, boah, das geht mir völlig auf die Nerven. Und einen Tag später denke ich, ach, wie ging es mir gestern? Wenn jetzt nur der eine Teil gelesen wird, dann kriegt der andere natürlich eine völlig falsche Information. Und gleichzeitig ist es so, dass er nicht wirklich nachfragen kann, denn er hat einen Tabubruch begangen. Und zuzugeben, dass man heimlich im Tagebuch gelesen hat, das ist eine Katastrophe.
Ist ein Tagebuch auch eine gute Form, die Zeit ein wenig anzuhalten? Hat das Tagebuchschreiben auch diese Funktion?
Ja, auf jeden Fall. Man beschreibt im Tagebuch wie in Zeitlupe etwas. Also eine bestimmte Situation, die vielleicht nur 10 Sekunden gedauert hat, die können Sie über eine ganze Seite ausdehnen. Und dann, wenn Sie am Ende des Jahres Ihr Tagebuch nochmal durchlesen, vielleicht an 1-2 Tagen, dann geht das ganze Jahr nochmal an Ihnen vorbei. Sie können sich natürlich auch viel besser an Details erinnern, die andere längst vergessen haben.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Somit ist der gesamte Hörtest zu Ende.